Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einem, ja, man kann es nicht anders sagen, einem Special. Ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Ben. Hallo Ben.
Servus.
Ich habe mit dem Ben ziemlich genau vor einem Jahr gesprochen. Bisschen danach, es war der 22. April 2023, da ist ein Podcast online gegangen und ein Artikel von Ben, der hieß Special Ben in Japan, Super Nintendo World und mehr. Und der Ben hat erzählt im Podcast und erzählt über Super Nintendo World, er war Dragon Quest, Theme Park und vieles, vieles mehr. Es war eine große Freude. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen auf den Podcast und auf den Artikel. Und der Ben hatte damals schon gesagt, ja, ich war in Japan, das war super, aber ich habe so viel noch nicht gesehen, da werde ich wieder hinfahren. Und während der ein oder andere noch immer träumt, zum ersten Mal nach Japan zu kommen, der Ben hat schon wieder getan. Und er hat jetzt im Vorfeld zu mir gesagt, du, wollen wir mal Podcast, so viel Nerdiges habe ich dort gar nicht gemacht, ja. Aber ich schicke dir mal eine Liste, was das alles war. Das ist eine lange Liste, ja. Ich habe jetzt schon in der Vorbesprechung gesagt, du, wir sollten nicht die Dreiviertelstunde wieder knacken, ja, weil wir wollen euch da nicht mit allen Details da auch langweilen. Aber ich kann nur sagen, da waren viele coole Sachen dabei, wo der eine oder andere sagen will, da will ich auch hin. Er war schon wieder mal in Super Nintendo World, aber sonst viele, viele neue Sachen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ich sage nur Studio Ghibli Park, ja, auch etwas, wo, glaube ich, viele von uns schon mal dort sein wollen. Und vieles, vieles mehr. Also ich will das gar nicht alles spoilen. Da kommt einiges auf euch zu jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde.
Yeah.
Warum jetzt schon wieder? Hast du es nicht ausgehalten, länger als ein Jahr nicht in Japan zu sein?
Ja, ist schon arg, gell? Also das macht irgendwie süchtig. Also ich hätte es mir letztes Jahr eigentlich auch nicht gedacht, so ja, jetzt passt, okay, Lebenstraum erfüllt, aber so schnell wird es nicht wieder gehen. Aber dann hat halt einiges, sag ich mal, günstig zusammengespielt, vor allem mit den Flugpreisen und der Yen steht ja auch gerade im Vergleich zum Euro, also für uns relativ gut. Dadurch hat sich das Ganze irgendwie ganz gut ergeben. Und dann haben wir halt gesagt, naja, jetzt warten, bis wieder teurer wird, ist auch blöd. Also machen wir es gleich noch einmal. Genau. Und dementsprechend, das war ja auch, wie du sagst, noch einiges auf unserer Liste. Ich kann gleich Spoiler vorwegnehmen. Auch dieses Mal ist sich nicht alles ausgegangen, was wir machen wollten. Also wird wahrscheinlich auch diesmal nicht das letzte Mal bleiben. Aber
freut euch auf den dritten Teil von Ben in Japan.
Genau.
Ich habe jetzt einmal die Liste durch. Also eins sticht mir, da habe ich Fragen.
Okay.
Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, besserst mich einfach aus. Ja. Mhm. Michiyama, eine Insel, ja, auf der man nicht sterben und auch nicht gebären darf. Gebären verstehe ich, ja. Sprich, wenn man ab dem vierten Monat ist, darf man wahrscheinlich auf diese Insel nicht rauf. Ist okay, ja. Das mit Sterben stelle ich mir schwer vor, weil der Mensch, ja, auch wenn er nicht allzu alt ist, hat dann doch irgendwie die Gewohnheit, einfach umzufallen und tot zu sein. Ja, wie geht das dort ab?
Ja, genau. Miyajima heißt das. Das ist, also ich sage jetzt mal, diese Regelung kommt noch aus ein bisschen älterer Zeit. Ob sie das, wie gut sie es tatsächlich durchziehen oder ob das eh schon einmal gebrochen worden ist, kann ich da jetzt nicht genau sagen. Ja,
was passiert, wenn ich da einfach zusammenbrich und einen Schlaganfall habe und sterbe oder einen Gehirnschlag?
Ja, bist du dann wirklich dort gestorben? Also wann ist denn dein...
Genau.
Denn
also ich hau dich dann einfach schnell ins Wasser.
Genau.
Er ist ertrunken.
Genau. Aber ich habe es unter anderem auch reingenommen. Das ist natürlich ein netter Gag, aber das ist halt, wir sind ja die Strecke nach Hiroshima runtergefahren, also von Osaka startend mit dem Auto über Shinkoku, die Insel dort. Ich kann ja auch dann einiges dazu sagen, wenn Interesse besteht. Aber genau, beim Miyajima, das ist halt einfach eine unglaublich schöne Insel, wo auf der halt wirklich alles so komplett, sag ich mal, noch traditionell gehaltene Häuser, und da gibt's halt auch dort den größten Tori-Schrein, also das sind ja diese roten Bögen, die man da so gut kennt, und dort ist halt der größte und der steht auch im Wasser. Das ist ein irrsinnig ikonisches Bild, weil je nachdem, ob jetzt gerade Ebbe oder Flut ist, kann man halt zu dem hingehen oder er steht halt komplett im Wasser drinnen.
Und wahrscheinlich die schönen Spiegelungen, dass man doppelt sieht. Ne?
Also ja, das ist so picturesque dort, und die Genau, das ist halt die ganze Insel dort ist extrem kultig, ist jetzt auch kein super Geheimtipp mehr, muss man sagen, also da sind schon genügend Touristen dort auch gewesen. Tatsächlich war es so, dass wir hingefahren sind und im ersten Moment waren da solche Ströme, dass wir gesagt haben, jetzt schauen wir uns noch was anderes in der Gegend an, das ist halt so unterhalb von Hiroshima, genau, und kommen erst am Nachmittag wieder. Dadurch haben wir es dann halt bei der Ebbe gesehen, was aber auch wieder ganz eigene, sagen wir mal, eine eigene Ästhetik dadurch hat, weil dann halt eben der Strand sich erweitert bis unter diesen Toribogen. Mhm. Und was diese Altstadt, die dort eben ist, noch so besonders macht, ist, das ist nicht jetzt nur eine Einkaufsstraße oder sonst irgendwas, sondern das ist halt wirklich, da glaubt man immer so ein bisschen in so einer magischen Welt, weil da laufen überall so frei Rehe durch die Straßen, die sind auch überhaupt nicht verschreckt oder sonst irgendwas. Das gibt's auch in Nara, wo ich auch war, lustigerweise, aber dort sind, das, da hat man halt, sagen wir mal, da ist das wirklich ein Park und da hat man hunderte von denen. Das ist ein bisschen so die Touristenattraktion. Aber dort ist irgendwie, also in Miyajima ist es tatsächlich so eine, das passiert einfach, da sind einfach zutrauliche Rehe, die mitten durch die Gassen durchlaufen und mit den Einwohnern spielen faktisch. Also da hat man so wirklich so abstrakte Szenen, wo der Besitzer von so einem Geschäft dann aufpassen muss, weil das Reh unbedingt reingehen will und der fast zum Diskutieren mit dem anfangen muss und so weiter. Und das kommt da halt surreal vor, wegen so, ich weiß nicht, ein Disney-Ort oder so, wo Menschen und Tiere im Einklang leben.
Verlorene, wiedergeborene Seelen, die unbedingt hinein wollen.
Genau, ja.
Warum darf man dort nicht sterben und nicht geboren werden? Weißt du das? Ist das, weil es ein heiliger Ort ist, der einfach so heilig ist, dass das genau nicht möglich ist?
Das ist ja, da ist er mit diesen Geistern und so weiter und das ist so.
Sonst kollidiert man mit den Geistern in den Reden.
Ja, also diese Toribögen sind ja immer der Übergang sozusagen in die Geisterwelt auch und ich schätze mal da, also man darf halt nicht im Durchgang sein, so in der Richtung, aber es leben dort aktiv Menschen, also ich weiß nicht genau, wie gut sie es tatsächlich schaffen, aber es ist verboten, also offiziell darf man es nicht.
Wahrscheinlich fragst du jeden Tag, und geht's dir heute gut, noch ein Kopfhörer, dann gehst du ein bisschen weiter Richtung Wasser heute.
Ja, genau.
Du hast schon erzählt, du bist unterwegs gewesen, ja, du hast mir im Vorfeld auch erzählt, du hast auch diesen Bullet Train, diesen super, super, super schnellen Zug ausprobiert. Wie ist das so? Erzähl ein bisschen was.
Ja, genau, das ist der Shinkansen, damit sind wir von Osaka dann später nach Nagoya gefahren, wo ja der Studio Ghibli Park ist. Und das ist halt wirklich komplett absurd, also die haben das halt in diesem Land tatsächlich so gemacht, dass öffentlich Verkehrsmittel de facto der reizvollste Weg der Fortbewegung ist, weil die meiste Zeit auch auf der Landstraße und unterwegs hat man Geschwindigkeitsbeschränkungen beim Auto so von 50 bis maximal 60 km/h. Mhm. Und der Bullet Train fährt halt mit 300. Und das ist halt, sag ich mal, das hat dann solche surrealen Situationen, wo man halt dann plötzlich in der Dreiviertelstunde auf der anderen Seite drüben ist, wo man davor, sag mal, 3-4 Stunden gebraucht hat oder zum Beispiel die Strecke von Osaka nach Tokio fahrt man halt mal nicht in 2,5 statt in ein bisschen über 10. Und das ist halt wirklich, also ich habe das halt versucht auf einem Video aufzunehmen und das schaut halt aus, als ob man aus einem normalen Zug rausfilmt und das dann irgendwie so mit doppelter Geschwindigkeit abspult. Mhm. Und das ist ja diese Zugstrecke ist jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit unterirdisch oder durch Tunnel oder sowas, sondern da fährt man ja im Grunde so im zweiten, dritten Hausstockwerk quer durch diese Städte durch. Und das wird einfach an dir vorbeigespult. Fühlt sich auch ein bisschen mehr so an. Also da hat man auch wirklich solche einzelnen dicken Fenster. Also es ist wie ein bisschen ein Flugzeuggefühl, während man da drinnen ist, wenn er da beschleunigt auch. Und es schaut halt auch super futuristisch aus, das Ding. Also das hat da irgendwelche, weiß ich nicht, Tesla-Punk-Aufsätze drauf, wo ich mir echt gedacht habe, ich weiß gar nicht, was das tun soll, aber schaut ganz arg aus. Also das glaubst du halt wirklich irgendwie so, ein Sci-Fi-Flugzeug ohne Flügel, das sie auf eine Schiene gepackt haben.
Noch nicht, weil es ist in Wirklichkeit ein Flugzeug, weil 300 km/h plus, also da fehlt immer viel, dass das Ding auch abhebt, wenn es Flügel hätte. Ja. Was mich interessiert, weil ich bin schon einmal mit dem Eurostar Paris-London gefahren, also unter den Ärmelkanal durch. Und da war es ja auch so, dass die Security-Sachen, die waren eigentlich genauso heftig wie in einem Flugzeug. Ja, also man hat doch anscheinend große Angst gehabt, weil wir sind durchleuchtet worden, ewig lange Schlangen und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich in dem Zug dann drinnen war. Und musste, glaube ich, auch eine Dreiviertelstunde, bevor das Ding abfährt, am Bahnhof sein. Wie sieht es da in Japan aus? Ist man da gechillter, was die Security betrifft? Weil wenn das Ding mit 300 km/h fährt, da kann man ja doch Unfug auch treiben.
Ja, nein, also das machen sie sehr gescheit, sage ich einmal. Da gibt es keine großen, sagen wir mal, Änderungen im Vergleich zu einem normalen Zug. Kauft sich einfach das Ticket, steigt dort ein und es gibt halt noch Unterschiede zwischen, also es gibt halt drei Waggons, die sind halt, da kann man ohne reservierten Sitz sozusagen noch mitfahren und den Rest muss man halt mit reservierten Sitz, zahlt man dann ein bisschen auf, aber abseits davon ist eigentlich nicht viel anders zu einer normalen Zugfahrt, also keine großen langwierigen Security-Checks oder irgendwas in der Richtung. Es ist wirklich sehr angenehm darin, also ehrlich, wenn ich dort man hat jede Menge Beinfreiheit und so weiter, also wenn ich innerhalb dieses Landes irgendwo so verreisen würde, würde ich auf keinen Fall ein Flugzeug nehmen, also dieser Zug deckt das schon sehr gut ab. Allgemein der öffentliche Verkehr dort ist halt extrem gut ausgebaut, also man merkt, warum die Leute tendenziell eher das Auto nicht brauchen, weil man kann dort einfach die Züge, U-Bahnen und alles, ist halt pünktlich, gut klimatisiert und sagen wir mal, diese Horrorgeschichten so von den Stopfern und so weiter, das wäre uns noch nie passiert dort, selbst wenn man in der Rush-Hour ist, ist es nie schlimmer als auf, wie wir es auch in Wien teilweise zusammenbekommen. Aber umgekehrt extrem zuverlässig, sauber, hochqualitativ, da kann man sich wirklich nicht beschweren, ja.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen und ich glaube, das ist durchaus ein Thema, das auch viele interessiert. Du bist auch nach Hiroshima gekommen, ist natürlich jetzt auch wieder gerade in aller Munde durch den Oppenheimer-Film. Du hast dort natürlich auch, denk mal, das Friedensmuseum dir angeschaut mit diesem Hiroshima-Dom, den man eher aus diversen Bildern ja kennt. Ja. Hast du aber auch das ein oder andere Retro-Eck gefunden, auch in Städten wie Hiroshima? Generell die Frage, wie ist diese Stadt so? Ja, jetzt ist doch viel Zeit vergangen seit dem Zweiten Weltkrieg und jetzt kann man sich trotzdem wahrscheinlich als Europäer oft nicht vorstellen, ist diese Stadt eigentlich ein Museum, ja, und alle machen einen großen Bogen drumherum, oder ist das eigentlich eine normale Stadt, die halt ja einen Flecken im Herzen hat, den man ja als Museum und im Gedenken weltweit nicht aussortieren kann?
Ja, genau, also das ist schon so, dass genau dieser Flecken im Herzen trifft es eigentlich relativ gut, also steht wirklich im Zentrum tatsächlich dieses Friedensmuseum und dieser Dom, das ist halt ein, sagen wir mal, relativ besonderes Gebäude, insofern das war auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, war das so eine Innovations-Convention-Halle sozusagen, wo sich die Bauer vom Eiffelturm mit den Bauern von diversen Türmen in Japan austauschen konnten und so weiter. Dann ist halt die ganze Zeit der Weltkriegsgeschichte gewesen. Und
also
die
so haben Weltausstellungscharakter.
Genau, sowas, genau das, ja. Und das ist dann aber umgewandelt worden in eine Propagandamaschine im Zweiten Weltkrieg, weil da hat sich dann Japan ja komplett vor der westlichen Welt auch verschlossen. Und dann ist eben die Atombombe gekommen und die hat dieses Gebäude wirklich geradlinig von oben getroffen, was dazu geführt hat, dass es sozusagen nur ausgehöhlt wurde und nicht wie alles in über einen Kilometer Umkreis rundherum einfach geplättet. Also da sieht man halt wirklich die Bilder, da ist nichts mehr rund um dieses Gebäude gestanden und das Gebäude ist das einzige Überbleibsel. Genau deswegen haben sie es halt nicht restauriert, sondern es steht halt immer noch, gerade so, dass es nicht umfliegt, genauso wie es nach diesem Schlag sozusagen gestanden ist. Und das ist schon, faszinierend, bedrückend, kann man so sagen. Und dieses Friedensmuseum, ja, das ist halt auch nicht die netteste Erfahrung. Da wird wirklich beschrieben, wie diese Stadt sozusagen, wie es war, während das aufgeschlagen ist, nachher, und wie sie sich nachher wieder aufgebaut hat. Und das ist halt eben, muss man halt dazu sagen, also da leben jetzt ganz normal Tausende von Menschen. Sie haben auch irgendwie, glaube ich, in den 60er Jahren haben sie dann gefeiert, dass sie sozusagen die ursprüngliche Bevölkerungszahl wieder überschritten haben. Und jetzt ist es weit über das hinaus. Es ist eine florierende, größere Stadt Japans sogar. Ist aber so, dass natürlich dadurch, dass vieles dann in den 50er und 60er Jahren gebaut wurde, hat sehr viel mehr westlichen Einfluss. Also die gesamte Stadt natürlich, weil das meiste nicht mehr da ist, hat jetzt im Vergleich zum Rest von Japan sehr wenig traditionell Japanisches. Es gibt halt nicht überall Schreine, und die Gebäude sind halt alle eher in einem, sag mal, westlich inspirierteren Stil der 50er Jahre, so wie 50er, 60er Jahre Amerika gebaut, und haben halt weniger diesen Japano-Flair wie die meisten anderen Städte. War deswegen auch so, dass jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, von der Architektur her mein Lieblingsort dort war, aber war schon faszinierend. Und wie du es auch angesprochen hast, also wir haben so ein kleines Retro-Eck haben wir auch gefunden, das heißt das Vintage and Retoro Museum. Das ist so ein, also es nennt sich Museum, im Prinzip ist es ein kleines Café, wo sie aber irrsinnig, also das haben sie halt bis zum Rand angestopft mit 80er Jahre Memorability, mit irrsinnig vielen alten Arcade-Automaten, Videospiel-Konsolen, und also wirklich bis zum Kaugummi-Automat steht da alles im alten Stil drinnen, und auch wirklich mit englischen Beschreibungen, wie alles funktioniert. Und ja, fand ich einfach irrsinnig sympathisch und charmig. Das ist dort bei der Hondori Einkaufsstraße direkt drinnen am Anfang. Also wenn man vom Friedensmuseum aus so dort in die Richtung geht, dann stolpert man fast schon drüber. Und ja, empfiehlt sich, wenn man mal vorbeikommt, empfiehlt sich auf jeden Fall, da kurz vorbeizuschauen. Wir fanden es auf jeden Fall jetzt nicht nett. Genau, und das ist halt ja so in Hiroshima gewesen, und Miyajima, habe ich eh schon erwähnt, ist halt dann direkt unterhalb von dort. Also wenn man dort in der Gegend ist, auf jeden Fall auf dieser Insel auch schon. Das ist definitiv einer, wenn nicht der schönste Ort, den ich in Japan bisher besucht habe. Also rein von der Ästhetik wirklich ein Wahnsinn.
Etwas, das wir auch beim letzten Mal, glaube ich, sehr ausführlich sogar besprochen haben, ja, und was sehr, ja, auch viel Feedback auch erzeugt hat, ja, darum werde ich es auch diesmal wieder ansprechen, ist natürlich das Essen. Essen und Trinken in Japan, ich durfte ja auch zweimal dort sein, ja, ist einfach was Besonderes, weil es unterscheidet sich teilweise echt grundlegend von dem, was man in Österreich oder Deutschland oder der Schweiz kennt. Das fängt aber nicht nur dabei an, wie es aussieht und wie es schmeckt, sondern auch, wie man es beschafft. Ja, Stichwort Automaten, die es an jeder Ecke gibt und die exotischsten Sachen da darbieten. Bis hin zu einfach Sachen, die man eigentlich vorher nicht gekannt hat, ja, weder in Geschmack noch in Farbe. Wie sieht's da aus? Ja, du warst jetzt vor einem Jahr in Japan, konntest du natürlich viel ausprobieren. Gab's diesmal irgendwas Neues wieder, wo du jetzt sagst, da würdest du gern drüber reden, irgendwas, wo du hängen geblieben bist?
Ja, also so einiges. Wir haben uns auch wieder kulinarisch durch dieses Land bewegt. Und es ist zum Beispiel, haben wir vorher gar nicht gewusst, aber im März ist halt gerade Austernsaison in Japan. Also da haben sie halt wirklich derartig viele, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Das heißt, das kann man dann irrsinnig günstig an jedem zweiten, bei jedem zweiten Street-Geschäft, vor allem eben auch auf Miyajima Island ist das eben ein sehr weit verbreiteter Snack gewesen. Da kann man sich gebratene Austern, überbackene Austern, Austern roh, aber auch sogar Austern in einer mit Curry gefüllten Bulette, also alles, was denen eingefallen ist, was man mit Austern irgendwie machen kann, für einen Spottpreis kaufen, und sehr köstlich. Also ich habe davor weiß ich nicht, vielleicht einmal in meinem Leben Austern gegessen, aber dort haben wir uns eingedeckt. Das ist so eine der Sachen gewesen, aber es ist halt allgemein dort, also ich liebe halt das Konzept, wie es dort läuft, weil es einfach dadurch, dass halt die meisten keine großen Küchen haben, ist halt einfach alles eine Ausgehkultur und man kauft sich im Supermarkt gekühlt, aber nicht tiefgefroren, die frischen Speisen und gibt sie maximal zu Hause in die Mikrowelle oder man geht einfach in ein Restaurant und beides ist unglaublich günstig und leistbar. Das ist natürlich noch viel intensiver jetzt geworden, weil sich gefühlt die Preise bei uns ja vom letzten Jahr in den Supermärkten ja fast verdoppelt haben und dort eben nicht. Also da, sagen wir mal, für unter 10 Euro zwei Personen zu verköstigen auf ein Abendessen ist absolut leicht möglich und dann hat man auch noch sehr, sehr gut gegessen, sage ich einmal. Das ist natürlich ein Traum.
Ich habe jetzt gerade parallel mir auch die Inflationsdaten aus Japan angesehen seit April 2023. Die waren nie über 3,3%. Also 3,3 war der Peak, ja, aber sonst bis zu 2,2 runter. Im Februar waren wir nochmal bei 2,8. Also ja, da sind wir in Österreich noch leicht drüber.
Ja, genau. Ja, und sonst, ja, was wir auch probiert haben, also ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es letztes Jahr schon erwähnt habe, aber Okonomiyaki, das ist so eine ganz eigene Speise, wo wir relative Fans davon geworden sind, was wir uns auch schon in Österreich jetzt nachgekocht haben. Da gibt es so eine eigene Okonomiyaki-Soße, die spezifisch dafür gemacht wird. Kann ich jetzt ehrlich sagen,
ja? Habt ihr die mitgenommen oder gibt es die in Österreich auch im Fachhandel?
Gibt es in Österreich auch, kostet aber ohne Übertreibung 10-mal so viel.
Man hat den Flug fast wieder erinnert.
Ja, genau. Also wir haben uns jetzt tatsächlich die auch mitgenommen, weil die ist nicht so aufwendig von Kühlung oder sonst irgendwas. Mhm. Haben wir uns diesmal gleich eingedeckt, wohlweislich. Und ja, das gibt's halt in verschiedensten Formen. Das ist so ein Eigericht. Und da gibt's das gibt's halt auch in Hiroshima-Style, wo man es mit so gebratenen Nudeln macht. Und da waren wir in so einem irrsinnig netten Lokal. Das war halt meine Partnerin hatte eine Freundin, also im Grunde E-Mail-Freundin, mit der sie ja seit 10 Jahren schon Kontakt hält, die haben wir dort natürlich wieder getroffen und die hat uns das empfohlen und das schaut halt aus wie, also sieht man von außen gar nicht richtig, dass ein Lokal ist, geleitet von so einer 80-jährigen Köchin, die sich noch in der Pension irgendwie verselbstständigt hat und dann wie kriegt man da aufgetischt, da kann man halt auch, gibt's hier nicht viele Variationen, die hat da alles reingetan, von Garnelen, über Muscheln, über frischen Speck und Fischsticks und alles ist da in diese Riesenportion Okonomiyaki eingeflossen und das Ganze, ja, dann für 5 Euro oder sowas und sie gefühlt für 2 Tage gegessen. Also das war wirklich fantastisch. Die hat übrigens lustigerweise auch einen YouTube-Channel. Ich kann nur leider den Namen nicht ganz aussprechen, aber falls wer interessiert ist, es ist leider ohne Auto schwer zu erreichen, weil es wirklich sehr auch in der Bredouille, also wirklich abseits der größeren Städte ist. Aber falls wen interessiert, kann ich es gerne auch ins Forum posten, wie man da hinkommt. Spricht allerdings leider kein Englisch, also da muss man sich ein bisschen anderweitig verständigen.
Ja, dank KI wird alles übersetzt, oder?
Ja, das funktioniert mittlerweile super. Das ist wirklich das ist ein Traum, muss ich echt sagen. Also meine Partnerin kann schon gar nicht so schlecht Japanisch. Bei mir ist jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen über Basic-Niveau. Aber ja, für die längeren Konversationen oder für die mal eben die Speisekarte übersetzen und sowas ist das natürlich immer noch Gold wert. Mit Google Lens und dergleichen und DeepL kommt man da schon sehr weit. Ja.
Ja, ich würde sagen, streuen wir irgendwas komplett Nerdiges ein. Ja, also bevor wir haben echt noch sehr, sehr viel spannende Sachen auf der Liste. Vielleicht etwas, wo du sagst auch, da hast du nur einen Sneak Peek dir anschauen können. Du warst wieder in den Universal Studios, also auch bei Super Nintendo World. Ich weiß gar nicht, hat sich da so viel geändert seit einem Jahr? Gibt's schon Donkey Kong?
Genau, es gibt's leider noch nicht. Also es hat sich leider nicht ausgegangen. Nintendo, also sie weigern sich nach wie vor ein Öffnungsdatum zu zeigen. Ich habe jetzt die letzten Tage noch nicht geschaut, aber ich glaube, ist auch nichts Neues rausgekommen. Also es ist, man sieht schon überall die Werbung, es wird kommen, aber ohne Datum tatsächlich.
Aber gibst du, dass ihr gleich einen Grund, dass es wiederkommt?
Ja, ja, genau. Also haben wir eh schon wieder angesammelt. Ja. Aber man hat es tatsächlich gesehen. Und zwar lustigerweise nicht von Nintendo World aus, sondern wenn man nach Hogwarts rübergegangen ist, also das ist ja der Universal Studios Park, da gibt's einiges. Und wir sind halt dieses Mal hingegangen, letztes Mal haben wir halt den Großteil unserer Zeit natürlich in Nintendo-Bereich verbracht und dieses Mal haben wir halt die anderen Sachen, da gibt's ja ein komplettes ich einfach uns verbesserlich Minion Stadt mit eigenem Ride noch dazu und alles mögliche und das haben wir uns diesmal auch alles angeschaut und jetzt sind wir halt nach Hogwarts auch gegangen und von Hogwarts schaut man rüber und sieht schon den riesigen Affenkopf drüber ragen und tatsächlich so ein Teil von dem einen Ride tatsächlich durchblicken und schaut schon ziemlich fertig aus. Also ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Sicherheitsprüfungen fehlen oder sonst irgendwas, aber schaut schon sehr begehbar aus. Der hat sogar ein bisschen aus geleuchtet und aus dem Mund geraucht, der Affenkopf. Also das ist sind schon die ersten Tests gelaufen. Kann gar nicht mehr so lange dauern, dass sie das aufmachen. Wird auf jeden Fall spannend, ja.
Miyamoto darf sich ja schon fahren.
Ja, genau. ja, und auch falls es mal jemanden dorthin verschlägt, weil ich es mir jetzt schon zum zweiten Mal angeschaut habe und jedes Mal begeistert bin, die haben dort einen riesigen, eine Waterworld-Show, lustigerweise, wo man sich denkt, interessiert ja eigentlich heutzutage kaum jemand mehr Waterworld, aber ich glaube, die lebt einfach noch davon, dass diese Show selber einfach so derartig spektakulär ist. Also da fliegt alles in die Luft so ziemlich und Wasserflugzeuge landen und Jetskis und das ist also jedes Mal so ein Spektakel. Ja, genau. Das
ist super.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es in Los Angeles die noch läuft, aber die ist wirklich, wirklich cool. Also
ja.
Hab auch schon was zum Sehen, das wird man auch.
Also genau, genau.
Man sitzt, also
ja. Cool. Ja, auf jeden Fall auch geben. Und
was ist My Hero Academia 4D?
Genau, das ist ein ziemlich bekanntes Anime, was so ein bisschen in dem Schlag von, ich sag jetzt mal Naruto und so weiter auch geht, wo viele sagen, das ist so das nächste auf dem Level und da haben sie einen eigenen temporären eine Kino-Experience gehabt, wo man halt in einem Kinosaal sitzt mit 4D-Brille, der aber halt komplett, sag mal, eskaliert, also da kann sich halt alles bewegen, Wasser spritzt herum, Hitzewellen strömen vom Boden aus, je nachdem, wer gerade da seine Angriffe macht und so weiter. Ist jetzt nichts unbedingt, weswegen man dorthin gehen muss, sage ich einmal, weil das hat schon seinen Charakter von diesem temporären, also das ist deswegen temporär, weil die ganze Auslegung von dem natürlich so gemacht ist, dass sie alles Mögliche dort im Prinzip zeigen können.
Glaubt ihm gar nichts. Er hat mir zuerst erzählt, er war viermal hintereinander drinnen.
Genau. Man mag nur meinen Platz reservieren.
Er will nur nicht, dass er auch hingeht.
Ja, genau. Ja.
Nein, cool.
Ja, also kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man auch dort ist, wobei die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Also es hat, ich habe jetzt gerade vergessen, was es letztes Jahr war. Ich glaube Detective Conan oder sowas. Also das wechselt tatsächlich jedes Jahr, was sie in diesem Kinosaal dort machen. Und dieses Mal war es halt.
Aber es ist auch gut, wenn man öfter hingeht, dann hat man wenigstens mehr Abwechslung.
Genau, ja.
Ja, dann würde ich sagen, springen wir wieder zu einer Stadt, bei der du vorbeigekommen bist. Du warst in Okayama, Altstadt mit Jeans, Eis und Burger.
Ja, würde ich sagen, es ist auch eine etwas, also fast schon unterschätzte Perle, weil habe ich noch nicht viele Leute darüber reden gehört, ist aber wunderschön, diese Stadt. Also für mich persönlich, je nachdem, wo man sich halt rumtreibt, eigentlich auf einem Level mit Kyoto auch, hat nämlich eine wunderschöne Altstadt dort, wo die Jeans-Produktion in Japan gestartet ist und das ziehen sie dort sehr groß auf. Dementsprechend gibt's dort halt jeansfarbenes Eis, jeansfarbene Burger, alles in was man aus Jeans machen kann. Ich habe mir tatsächlich dort eine Jeans-Kimono-Überjacke gekauft, die ich jetzt sehr gerne zu Hause trage. Aber das ist sozusagen ein bisschen so der Spleen dort, aber tatsächlich ist das einfach eine unglaublich schöne Altstadt mit einem kleinen Fluss, der durchführt. Wäre voller Kirschblüten gewesen, das ist vielleicht auch etwas, was ich einmal an dem Punkt erwähnen kann, weil dadurch, dass wir jetzt im März, also letztes Jahr waren wir Ende März und größtenteils im April dort, dieses Mal waren wir ja Anfang März schon da, ist es so gewesen, dass wir dieses Mal tatsächlich keine einzige, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast keine aufgehenden Kirschblüten gesehen haben, weil da ist noch eine Kältewelle auch darüber eingebrochen. Also letztes Jahr sind wir am 23. geflogen, da war schon alles rosa, diesmal sind wir am 28. zurückgeflogen und der faktisch alles war noch verknospt. Aber ja, wenn man zur Kirschblütenzeit dort ist, hat man doch einen wunderschönen Kanal, den man ja auch in diversen TikTok und Instagram Reels sieht, wo halt der komplett zugewuchert mit Kirschblüten ist, wo man auch Fahrten durchnehmen kann und da hat man wirklich eine sehr traditionelle Altstadt, die nicht ganz so arg überlaufen ist wie halt Kyoto zum Beispiel, weil ja, wie gesagt, Zugreisen sind ja dort extrem effizient, deswegen waren wir ja in Kyoto auch. Und da muss ich sagen, also das letzte Mal haben wir uns ein bisschen abgelegenere Orte angeschaut, rund um Kyoto. Das war sehr nett. Dieses Mal waren wir halt wirklich bei den ganz touristischen Bereichen, so dieser Gion, Geisha-Distrikt und so weiter. Und da, also da wurzelt man sich halt wirklich mit den Leuten. Hat natürlich dann eine doppelt traurige Note gehabt, weil die ganzen Kirschblütenbäume auch nicht aufgegangen sind. Also dann sieht man halt die ganzen Leute mit den ausgeborgten Kimonos, die vor irgendwelchen winterlichen, kargen Kirschblütenbäumen posieren. Aber trotzdem zu...
Das wäre ihr Preis gewesen. Ja.
Genau.
Ja, trotzdem interessant, was mich da interessiert, ich glaube, das ist auch etwas, was durchaus jemand interessiert, der vielleicht dann mal vorhat, mal eine Japan-Reise anzugehen. Wie kommst du dann drauf, dir Okayama anzusehen zum Beispiel? Weil du eh sagst, hat man jetzt gar nicht so am Schirm, ja, ist jetzt nicht so auf der typischen Reiseplanroute drinnen. Wie bist du da drüber gestolpert? Ist das eben durch eure Bekannte dann euch zugetragen worden? Hast du es irgendwo gelesen? Wo war irgendwo der Punkt, wo du sagst, okay, du willst unbedingt auf die Insel, wo man nicht sterben darf, sicher, und dann Okayama, da möchte ich auch hin.
Das ergibt sich meistens diese Sachen dadurch, dass wir halt uns immer ein Auto ausborgen, weil wir halt immer auch ein bisschen zu abgelegeneren Orten kommen wollen und weil es einfach eine unglaublich schöne Erfahrung ist. Also da fahrt man halt wie sehr gemächlich wie mit einer Rundschaubahn und egal wo man in Japan herumfährt und wie abgelegen das ist, die haben unglaublich gute, gerade, angenehme Straßen. Und dann machen wir halt unsere Reiseroute und es gibt halt nie, also man möchte jetzt ja nicht nur herumfahren, dementsprechend braucht man dann immer wieder die Zwischenstopps und in diesem Fall ist es tatsächlich einfach zufällig dadurch gekommen, dass wir halt zuerst...
Es war einfach da.
Ja, wir sind über Shinkoku nach unten die Inseln gefahren und dann eben nach Hiroshima rauf. Und dann mussten wir wieder nach Osaka zurück. Und zwischen Osaka und Hiroshima liegt halt Okayama. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, naja, kann man ja mal einen Zwischenstopp machen. Und dann war es eigentlich eines der Highlights unserer Reise. Also ja, vielleicht nicht die beste Tourismusabteilung, weil sonst wüsste man mehr davon, aber unglaublich schön. In dem Zusammenhang, wenn du schon so erwähnst, kann ich auch noch andere Beispiele nennen. Also wir haben unter anderem, wer das kennt, halt James May von Grand Tour beziehungsweise Top Gear halt davor, hat er eine kleine Doku, einen kleinen Doku-Film gemacht, James May, Our Man in Japan.
Ich glaube, Amazon Prime gibt's sie, ne?
Genau, genau. Und wo er halt einige, sagen wir mal, nicht ganz so touristische Orte von oben nach unten durchgeht. Und einer der Orte, die er dort besucht hat, ist halt das Nagoro Scarecrow Village. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, relativ interessant. Also in Japan ist ja die Landflucht irrsinnig präsent, also im Sinne von, alle ziehen eigentlich nur noch in die Großstädte, was ja sogar so weit geht, dass eigentlich sogar Osaka teilweise nicht mehr groß genug ist und alle nach Tokio weiterziehen. Und der Nagoro ist eben so ein ganz kleines Bergdorf, was wirklich, das, also das haben wir fast ein bisschen unterschätzt, wie abgelegen das eigentlich ist, wo einfach das gesamte Dorf weggezogen ist, außer einer älteren Dame, die sich entschlossen hat, nachdem ja keiner mehr dort wohnt, ersetzt sie die gesamte Bevölkerung dieses Dorfs mit Vogelscheuchen. Und die sitzen halt dort in allen Häusern drinnen, da gibt es eine kleine Schule sogar, und das ist halt alles besetzt mit den Ersatz-Vogelscheuchen, die halt dann in verschiedenen Posen sozusagen ihren Tätigkeiten nachgehen. Und da haben wir uns halt gedacht, okay, das ist so kultig, das muss man sich einfach anschauen. War ein ziemliches Abenteuer, sage ich jetzt mal so. Das ist nämlich wirklich, wirklich ab vom Schuss. In dem Sinne von, wir sind zuerst eine Strecke gefahren, so eine dünne Bergstrecke, das machen sie sehr gerne in Japan, dass sie halt so die Straßen, die halt nicht so viel befahren sind, einfach entlang der Berge ziehen, und ist meistens circa so breit, dass sich schön eines von ihren kleinen Autos drauf ausgeht, nur dass sie halt in beide Richtungen verwenden. Und dann gibt's hin und wieder eine Ausbuchtung, wo man sich dann hinstellen kann. Lustigerweise trotzdem fantastischer Asphalt. Also die dürften das wirklich sehr viel weniger, also sehr viel wertiger machen einfach als wir. Und dann sind wir halt so eine Stunde durch die Bergstraßen gefahren, bis wir vor einem Loch gestanden sind. Da haben sie einfach die gesamte Straße gerade, schätze ich mal, wegen Erneuerungen aufgerissen, und es gab keinen anderen Weg, also mussten wir diese Stunde wieder zurückfahren und dann nochmal eine weitere Stunde von einem anderen Weg hinfahren, um überhaupt dorthin zu kommen.
Das hat ihr Tafel gegeben, aber schön blöd, wenn nur japanisch ist, ne?
Ja, also wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, an welchem Punkt sie da war. Die meisten Straßenschilder sind ja dort tatsächlich in Englisch, aber ich schätze mal, da haben sie es einfach nur für die Bevölkerung, die halt dort in diesen
die Straßen wohnt. Die handgeschriebene in Kreide gemeißelt.
Genau, genau das, ja. Hat mich jetzt auch per se jetzt nicht so gestört, weil, ja, sag mal, war sowieso der Gedankengang, dass der Weg auch das Ziel ist, und ich mag das einfach so, diese komplett abgelegenen Straßen entlang zu fahren, wo man sich aber trotzdem sicher sein kann, dass man jetzt sich plötzlich am Berghang abrutscht, weil irgendwas nicht in Schuss gehalten ist oder
man
so.
Man kann höchstens ein Loch fallen.
Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann sind wir halt von der anderen Strecke hingefahren. Das war auch wieder relativ kultig, weil das sind halt wirklich ganze Dörfer im Prinzip in die, also so eine senkrechte Felswand gebaut. Also im Sinne von, sind die ganzen Häuser dann auf solche Plattformen, die halt dann in der horizontalen in die Bergwand geschlagen sind, und dann bauen die Leute ihre Häuser drauf, und dazwischen führt genau eine Straße, und das ist alles, was dort an Ebenheit existiert. Und da sind dann aber auch Schulen, da sieht man dann Schulkinder diese Straßen entlang spazieren, wo ich mir denke, wenn du da aufwächst, dann hast du keine Horizontale für dein ganzes Leben. Also wenn du da mal in eine Ebene runtergehst, dann kriegst du wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Es ist ganz, ganz eine eigene Region. Und wirklich am hinterletzten Ende dieser Straße hat sich dann tatsächlich dieses Dorf befunden. Wir haben sogar die Macherin dieser Vogelscheuchen getroffen dort. Ist mittlerweile halt, schätze ich mal, unter anderem auch wegen dieser James May-Doku auch schon ein bisschen touristisiert worden, also da wären tatsächlich Touren dorthin angeboten, wo man mit einem Guide auch hingehen kann und ein anderes Auto, was auch einfach auf gut Glück hingefahren ist, haben wir auch getroffen mit zwei irischen Touristen, aber an sich immer noch faktisch nichts los und ist schon sehr urig dort, also da kann man halt wirklich, es war leider nicht alles aufgesperrt, was man in der Doku gesehen hat, aber du kannst wirklich dort in der Schule, in den Turnsaal und überall durchgehen und wir haben sicher an die 100 Vogelscheuchen dort gesehen. Also das ist ja ein ganz eigener Stil und natürlich auch ein bisschen ein Sinnbild für die Landflucht und wenn man auf solche Sachen steht, eine eigene Erfahrung, ja.
Sehr cool. Nein, klingt gut und ich habe die Doku auch gesehen, darum kann ich mir das auch gut vorstellen, aber wenn man selber dort ist, ist natürlich ganz anderer Flair wieder. Ja, jetzt könnte ich sagen, hey, super, danke für die ganzen Informationen. War sehr schön, ja, beim nächsten Mal gerne wieder, aber da fehlt ja noch was. Da fehlt ja zumindest jetzt eine Sache noch, die ich auch anfangs erwähnt habe und wo du mir auch einen Haufen Fotos schon geschickt hast, wo ich mich im Moment nicht entscheiden kann, welches das Bild sein wird, was das Bild des Podcasts sein wird für das Vorschaubild, aber auf alle Fälle, wenn ihr jetzt schaut auf eurem Podcast-Player, dann müsste es eingeblendet sein, oder zumindest in den Shownotes, also wenn ihr auf die Webseite geht oder so weiter, da findet ihr auch ein Bild zum Podcast. Das ist nämlich von Studio Ghibli Park. Auch da warst du und ich glaube, du hast letztes Mal sogar erwähnt, du würdest unbedingt gern mal hin. Ja, diesmal hat es geklappt. Ja. Wie ist das so? Das ist ja nicht das Ghibli Museum, ja, sondern das ist dieser neue Park.
Genau, ja. Es ist entsprechend, was auch haben wir tatsächlich, muss man fast sagen, oder Glück gehabt oder uns diesmal auch sehr bemüht, dass es klappt. Also der hat ja letztes Jahr dann auch schon wieder aufgehabt, aber da waren die Karten in Nullzeit weg. Diesmal haben wir es wirklich schön abgepasst, um 6 Uhr in der Früh angemeldet und die machen das tatsächlich sehr zivilisiert, auch in der Online-Form. Also das ist nicht so aller, weiß ich nicht, Taylor Swift Karten, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern du hast schon eine Art virtuelle Warteschlange wird dir dort angeboten, ganz ganz japanisch, mit wirklich du siehst, wo du dich gerade befindest, wie viele Leute noch vor dir sind, weil wie groß deine Wahrscheinlichkeit ist, und sobald du dann sozusagen drankommst, macht es ein so wie jedes andere japanische Gerät ein schönes Geräusch, um dich darauf hinzuweisen, dass du jetzt 10 Minuten Zeit hast, dir diese Karte zu besorgen, und wir haben es halt tatsächlich geschafft und war jetzt natürlich besonders großer Andrang, weil sie jetzt das wandelnde Schloss halt 1:1 dort auch aufgebaut haben, was man auch eben komplett besuchen darf, wo wirklich jedes Zimmer im Prinzip, was in diesem Anime vorkommt, 1:1 nachgebaut sozusagen durchschauen darf. Da ist ganz strenge, du darfst keine Fotos machen, Regelung, so, während du drin bist. Leider, aber war auf jeden Fall faszinierend. Wo man aber Fotos machen darf, also das ist ein riesiger, ist eigentlich ein öffentlich zugänglicher Park. Das ist ein ganz eigener Stil, also das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie so einen typischen Vergnügungspark mit irgendwelchen Rides und Attraktionen im eigentlichen Sinne, sondern da gibt's halt das ist ein riesiger öffentlicher Park und dann gibt's ein paar Bereiche, wo einfach solche kleinen Ghibli-Gimmicks in der Gegend rumstehen, wo jeder hin kann, und dann gibt's ein paar Bereiche, wo man sich halt eben anmelden muss, und dafür gab's das dann eben online. Da gibt's dann das große Ghibli Warehouse. Da ist das meiste drinnen, sage ich einmal. Das haben sie unglaublich schön aufgebaut und da ist halt eine Szene nach der anderen, wo man halt, wenn man möchte, Fotos machen kann oder einfach nur irgendwie sich auf diese Situation sozusagen einmal reinversetzen kann mit irrsinnig vielen kleinen süßen Details zu allen größeren Ghibli-Filmen und eine kleine Führung, also hat man wirklich alles so, die Küchen von den verschiedenen nachgebaut mit wirklich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Kultphänomen, wie schmackhaft immer das Essen in den Ghibli-Filmen aussieht. Und da haben sie halt wirklich diese ganzen Küchen eins zu eins nachgebaut mit dem Essen, so dass es halt genauso aussieht wie in dem Film und so weiter. Und es gibt sogar einen eigenen,
ja. Gibt's dann auch Essen zu kaufen? Weil ich kann mich erinnern, bei Dragon Quest, was ist so, hat's ja auch eigene Dragon Quest Restaurants gegeben, von denen du geschwärmt hast. Gibt's da wenigstens dann so eine Ghibli-Kantine mit schmackhaften, gut aussehenden Essen?
Nicht in der Dimension tatsächlich. Es gibt einen ziemlich großen Gift-Shop mit diversen, sagen wir mal, Keksarten und solche Sachen und auch diese kleinen Zuckerkristalle, die in Totoro zum Beispiel vorkommen und so. Aber tatsächlich so, also dieses Fake-Essen darf man nur bewundern, aber leider nicht essen.
Verpasste Chance, ne?
Ja, gigant. Also ich sage so, ich fand's wirklich unglaublich schön, aber man muss halt schon sagen, also so groß wie das ist, ja, wenn die einen Ghibli-Park à la Disneyland machen würden, unendliche Finanzmöglichkeit, sag ich, Finanzierungsmöglichkeit für alles. Aber das wollte er halt nicht. Das ist wirklich ein ja, sehr spannend. Exzentrischer Park. Ja.
Aber es ist ja auch das Ghibli-Museum sehr exzentrisch, indem man sagt, okay, man hat da sehr, sehr wenige Besucher, man muss sich ewig vorher anmelden. Und
ja.
Also das ist ja immer was ganz Besonderes, wenn es um Ghibli geht. Ne?
Genau. Aber was zum Beispiel absolut fantastisch ist, es gibt dort man kommt in einen Kinosaal, wo man einen halbstündigen, exklusiven Ghibli-Film anschauen kann. Der ist absichtlich auch so gehalten, dass niemand darin spricht. Dadurch ist es auch vollkommen nicht störend, dass es halt sonst in Japanisch wäre. Und da geht's halt um ein Ei, das zum Leben erwacht und eine Harpienhexe. Ja, halt als Ghibli-Fan so eigentlich ein absolutes Muss zum Anschauen und ist wirklich fantastisch. Und ich habe schon so ein bisschen geschaut, also leicht zu finden ist es auf jeden Fall nicht, dass man sich irgendwo anders anschauen könnte. Mhm. Die sind aber auch wirklich sehr strikt. Also da gibt es irrsinnig viele Bereiche, wo man nicht mal Fotos machen darf und so weiter. Also das wollen schon wirklich nicht, dass das nach außen dringt. Aber ja, auf jeden Fall, also als Fan eigentlich ein Muss. Also im ersten Moment ist man halt vielleicht so ein bisschen irritiert, weil es halt einfach so öffentlicher Park ist, aber wenn man dann zu den Orten kommt, die halt wirklich dafür gedacht sind, also Harus Schloss zum Beispiel, was jetzt eben neu eröffnet haben, also wenn man da davor steht, da kippt einem schon mal die Kinnlade runter und wirklich diese Liebe zum Detail, die da in jeden einzelnen Raum eingeflossen ist. Es ist halt eher wie die, so ein bisschen wie die Harry Potter World in London und halt weniger wie der Universal Studios Bereich zu Harry Potter. Und
ich denke, das ist ein guter Vergleich, ja.
Ja, genau.
Ein guter Vergleich, ja. Ja, spannend. Aber auf alle Fälle ein Must-Have oder Must-Go für alle Ghibli-Fans, ne, würdest du sagen.
Ja, absolut, absolut, ja.
Sehr schön. Ja, gibt sonst noch was? Ich glaube, ein paar Sachen auf der Liste waren noch oben. Ich glaube, das meiste haben wir durch. Gibt es noch irgendwas, über was du noch reden möchtest?
Ja, also was man ganz dynamisch sozusagen, weil wir sind ein paar Tage mehr diesmal in Osaka geblieben, weil es uns letztes Mal so gefallen hat, haben halt mal so durchgeschaut, okay, was gibt's halt abseits der typischen Spots zu sehen. Und eines der Dinge, über die wir da gestolpert sind, ist, dass es halt dort das, mag jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es ist, also entweder ist das zweitgrößte Becken oder irgendwas in der Richtung oder auf jeden Fall eines der größten Aquarienbecken der Welt in einem Nachtaquarium. Das fand ich halt auch sehr spannend. Also da wird man dann erst ab 18 Uhr reingelassen. Und das kann man sich halt so, es ist circa 10 Meter hoch und 35 oder sowas in Richtung Meter breit und das gesamte Gebäude ist beherbergt das sozusagen und man geht halt über 5 Stockwerke rund um dieses Aquariumbecken runter und hat dann immer Kleinigkeiten am Rand, da gibt's dann auch Otter und sowas, aber das wirklich Wichtige und das hat mich dann, muss ich schon sagen, also wenn man in Osaka ist und ein bisschen die Zeit über hat, sollte man sich das schon auch anschauen, wenn man irgendwas damit anfangen kann. Das ist nämlich wirklich, also die haben dort halt dieses gigantische Becken, wo halt diverseste Fischarten drinnen sind, aber vor allem auch Walhaie. Und ich habe mir halt einfach nur gedacht, ja, kann man sich ja mal anschauen, aber da, also das hat mich fast ein bisschen überwältigt, wenn man das dann einmal sieht. Die wären halt fast 10 Meter lang, diese Haie. Das heißt, wenn der sich senkrecht aufstellt, ist der so, sogar mal, wohnhausgroß. Und schwimmt da gemächlich in diesem gigantischen Becken, in dem auch Hammerhaie und alles Mögliche drinnen schwimmt, was aber geradezu winzig im Vergleich zu ihm aussieht. Also 2 sind sogar drinnen. Und da geht man da halt rundherum. Ich habe circa 1 Million Fotos gemacht und keines wird dem gerecht, wie sich das anfühlt, neben so einem Tier halt herzugehen. Also das ist halt natürlich... kann man jetzt auch Glück haben, wenn man irgendwo tauchen geht und sowas und zufällig sowas zu begegnen. Aber ich glaube, das wäre mir schon fast zu gruselig, weil mit der Größe, der kann dich halt wirklich einmal weghapsen, wenn er es möchte. Ist jetzt normalerweise natürlich nicht am Speiseplan der Mensch, aber schaut schon. Sicher, also ich glaube, das ist so die Dimension. Also die sind ja auch deutlich größer als Orcas und so weiter. Also ich glaube, was Größeres kriegt man faktisch nicht mehr in ein Aquariumbecken und sowas einfach neben einen. Die haben ja so eine gewaltige Präsenz, wie sich das auch bewegt, so ganz langsam. Also das hat mich wirklich fasziniert. Und das hätte ich zum Beispiel, habe ich im Vorhinein überhaupt nicht am Radar gehabt, war ich aber dann sehr fasziniert von dem. Und was man nämlich auch sagen muss, in Japan haben sie es mit der Tierhaltung nicht immer ganz so. Also da waren wir schon in einem Zoo auch, wo es halt wirklich eher traurig zuging, also so, wo so ein Rudel Wölfe in, sagen wir mal, 5 Quadratmeter gehalten haben oder so. Aber dort ist wirklich gut gelöst. Also da haben die ganzen Tiere mehr als ausreichend Platz und sehr vorbildlich auch wirklich auf einem Niveau, wie man das so, sagen wir mal, als Schönbrunngeher durchaus auch gewohnt ist, aber mit halt bisschen einer anderen Dimension einfach. Also ja, das, wer mit sowas was anfangen kann, ist wirklich sehr sehenswert, würde ich sagen.
Sehr fein. Ja, ich glaube, der Podcast war voll mit Tipps und auch für Leute, die jetzt nicht vorhaben, nach Japan zu fliegen, mit vielen Eindrücken, weil es ja doch ein Land, wo sich viele von uns damit beschäftigen, weil ja doch noch immer sehr viele Videospiele und vieles mehr und Mangas und Anime und diverses Essen herkommt, ja. Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Zu nächtlicher Stunde, man muss dazu sagen, der Ben und ich haben erst um 22 Uhr heute zum Aufzeichnen anfangen können. Vielen Dank, dass du noch Zeit genommen hast. Noch dazu hat es dazwischen noch ein Hiccup gegeben, sprich wir haben, ich schätze mal, so eine Viertelstunde noch mal aufzeichnen dürfen, weil es weg war, weil unser Aufzeichnungsprogramm plötzlich gesagt hat, ich mache jetzt Pause und hat es uns nicht gesagt. Aber ich glaube, es hat geklappt und ihr da draußen habt jetzt doch wieder viele schöne Eindrücke aus Japan bekommen. Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören zu einem anderen Thema und bin mir sicher, du sparst schon auf die dritte Reise.
Ja, genau, ja, und dann auch gerne wieder. Ja, hat mich wie immer gefreut und ciao, servus.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community und erhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.